Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Permanenz oder Kontinuität?
Beides.
Weiterbauen oder umbauen?
Weiterbauen.
East oder West?
In der Mitte.
Architekten versuchen meist, fertige Häuser mithin in sich schlüssige Bauwerke für die Ewigkeit zu erschaffen. Aber hält dieser Anspruch der Realität stand? Und sollte das überhaupt der Anspruch sein? Schließlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Bauwerk nach Fertigstellung verändert. Inspiriert durch Referenzen aus der Baugeschichte, der Kunst und der Anthropologie hat das 2017 gegründete Atelier Kaiser Schenn zu Beginn der Büropraxis verschiedene Thesen entwickelt und mit den eigenen Konzepten und Projekten gespiegelt. Entstanden ist daraus eine Ausstellung, die 2022 in der Architekturgalerie am Weißenhof in Stuttgart gezeigt wurde und ein begleitender Katalog. Unfertige Häuser. In unserem heutigen Podcast sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, mit Florian Kaiser und Gubin Schenn darüber, welche Strategien sie mit der Definition der unfertigen Häuser als Räume ohne Eigenschaften verfolgen und was das für die Themen Weiterbauen und Umbauen sowie neue typologische Ansätze bedeutet.
Und ich darf euch jetzt noch kurz vorstellen, das Stuttgarter Atelier Kaiser Schenn wurde von Florian Kaiser und Gubin Schenn gegründet und bearbeitet Projekte in unterschiedlichen Maßstäben. Ihre Arbeiten wurden mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter die Hugo-Hering-Auszeichnung 2020 und ganz aktuell die Auszeichnung Häuser des Jahres 2023 für das Haus Heunker in Pfaffenhofen. Parallel zur Tätigkeit im Atelier waren Florian Kaiser und Gubin Schenn von 2014 bis 2021 an der Universität Stuttgart in der Lehre tätig. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid und euer Wissen mit uns teilt.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten Minuten.
Die Thesen, über die wir heute sprechen, sind im Rahmen der Ausstellung Unfertige Häuser in der Architekturgalerie am Weißenhof in Stuttgart und dem daraus publizierten Katalog entstanden. Die Thesen sind mehr denn je aktuell und zugleich provokativ. Also starten wir. These 1, Wohnfläche reduzieren.
Also die These, die basiert darauf, dass heutzutage die Wohnfläche pro Person stetig wächst. Also in den 60er Jahren haben wir in Deutschland noch auf etwa 20 Quadratmeter gelebt und jetzt heute sind wir bei fast 50 Quadratmeter. Das heißt einfach, es ist schwieriger, die Menschen in der Stadt unterzubringen, wenn jeder noch mehr Fläche verbraucht. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ressourcenproblem. Also sagt, die ganze graue Energie, die in den Häusern drinsteckt, die muss berücksichtigt werden und die steigt natürlich auch mit. Und einen großen Hebel, den wir sehen, ist, die Wohnfläche pro Kopf zu reduzieren. Wir haben das mit einem relativ provokanten Entwurf, dem Mikrohofhaus in Ludwigsburg, thematisiert. Haben ein Haus gebaut mit 7,3 Quadratmeter, das dann alle Wohnflächen nachweist. Und wollten so ein Umdenken anstoßen, auf wie viel Fläche man tatsächlich wohnen kann.
Ihr zitiert in eurem Buch Henry David Thoreau: Der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der Dinge, auf die er verzichten kann. Auf was müssen wir in Zukunft beim Wohnen verzichten, wenn es nach euch geht?
Also im Endeffekt ist es ja so, dass momentan jeder Mensch das Gefühl hat, er braucht jeden Raum für sich selbst privat. Zum Beispiel ein Gästezimmer, ein Arbeitszimmer, ein Riesenwohnzimmer und so weiter. Und unsere Idee ist, dass man diesen Verzicht darin sieht, dass man Flächen teilt und dadurch die individuelle Wohnzelle drastisch verkleinert. Das heißt, ich habe für mich selbst, das hat auch Carol Teige sehr gut erarbeitet, eine kleine individuelle Zelle. Anderen Flächen teile ich mit meinen Mitmenschen, mit meinen MitbewohnerInnen und somit reduziere ich meinen eigenen Wohnflächenverbrauch.
Machen alle mit?
Ja, das ist natürlich schon, sag ich mal, ein guter Punkt. Das heißt, es ist einerseits so ein Umdenken in der Gesellschaft und natürlich auch eine Herausforderung für die BewohnerInnen. Wobei, wenn man sich einmal darauf einlässt, dann wird man schnell sehen, das ist ein riesen Qualitätszugewinn eigentlich, den man hat. Und damit sind wir auch zuversichtlich, dass man so viele Leute erreichen kann. Also beispielsweise waren wir gerade für die IBA 27 in Schorndorf ein Mehrgenerationen-Wohnhaus, hatten da beispielsweise gerade letzten Freitag einen tollen Workshop mit den BewohnerInnen und die waren super begeistert von dem Konzept und haben gesagt, ja, die freuen sich drauf zu reduzieren, die freuen sich zu teilen Und die sehen eigentlich einen riesen Qualitätszugewinn in diesem neuen gemeinsamen Miteinanderwohnen. Ja, und das sollte dann ein Vorbild sein, auch für andere Wohngemeinschaften mitzuziehen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Clara Geiwitz euer Buch schon gekauft hat und da sich eure Ratschläge anschaut. Aber vielleicht hört sie ja zu. Von daher zu diesem ersten Punkt. Wenn die Politik einen Einfluss hätte oder quasi ihr der Politik einen Ratschlag geben wolltet, um vielleicht zu so einer Reduzierung der Wohnfläche zu kommen, was wäre euer Ratschlag?
Ich glaube generell, sage ich jetzt mal, die Politik, die sollte umdenken, jetzt nicht nur in der Reduzierung, sondern insbesondere auch in dem, wie man mit dem Bestand umgeht. Beispielsweise, dass man jetzt nicht neu baut und neue Flächen versiegelt. Diese Reduktion, die kann man auch mit klugen Grundrissen im Bestand umsetzen. Ich denke, in diese Richtung, dorthin sollten wir kommen in der Zukunft. Und da kann auch die Politik ansetzen, dass wir den Bestand nachverdichten und nicht nur Neubau auf der grünen Wiese anbieten. Oder auch die ganzen Förderprogramme, die darauf ausgehen, dass die Gebäude immer noch effizienter, noch besser werden. Und die Politik sollte die Augen öffnen für ein einfaches Bauen mit einfachen Materialien, einfachen Techniken. Und da wünschen wir uns eine Unterstützung.
Da ist natürlich auch ein schönes, viel zitiertes Wort, was gerade bei der Politik durch die Gänge schallt. Gebäudetyp E, einfach oder experimentell oder was auch immer. Auch dazu habt ihr eine schöne Aussage zitiert, und zwar von Siegfried Gideon. Das muss ich jetzt einfach noch loswerden, weil das ist, wahrer geht's gar nicht. Und zwar aus dem Jahr 1929. Das Haus für das Existenzminimum wird nicht geschaffen werden, indem man alle Details einer Villa verniedlicht und in schlechter Ausführung wiederholt. Wie wahr? Oder?
Klar.
Ist es so einfach?
Ja, also die Sache ist die, dieses Reduzieren auf ein Minimum wird man nicht hinbekommen dadurch, dass man sagt, ja klar, ich nehme überall von jedem Quadratmeter ein bisschen was weg, jedes Zimmer wird etwas kleiner, sondern wir sollten eigentlich genau das Gegenteil machen, dass wir eher radikale Konzepte machen und jetzt nicht an jedem Zimmer rumfallen und jedes Zimmer optimieren. Das ist sogar genau die falsche Richtung. Also, dass man ein Schlafzimmer etwas kleiner macht, das Kinderzimmer etwas kleiner. Weil damit kommt man in eine Form, die sagt, die Räume sind plötzlich sehr spezifisch und dadurch wieder nicht umnutzbar. Also genau das ist eine Falle zu sagen, ich nehme jeden Raum im Raumprogramm, reduziere den und reduziere so die Wohnfläche. Viel besser ist es, konzeptionell das Ganze zu lösen und lieber sogar die Räume einigermaßen großzügig lassen, aber nutzungsneutral zu lassen. Das hatten wir dann getauft, Räume ohne Eigenschaften. Das heißt, jeder Raum kann sowohl als Schlafzimmer für die Eltern, als Kinderzimmer, als Wohnraum genutzt werden oder später irgendwann mal umgenutzt werden, beispielsweise als Bürofläche. Und somit kann man alle Nutzungen, die es in so einer zukünftigen Nutzungsphase geben wird, kann man damit abbilden. Und da sehen wir eher die Zukunft in dem Teilen und in dem Abgeben von ganzen Räumen. Damit kann man die Wohnfläche reduzieren und nicht in einem Verkleinern jeder einzelnen Einheit.
Also nicht eigentlich den Porsche fahren wollen, aber eigentlich nur das Budget für irgendwie den Smart bereitstellen und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert. Zu den Räumen ohne Eigenschaften kommen wir noch. Auch da haben wir ein paar Fragen. Aber wir wollen eigentlich jetzt erstmal zur zweiten These, weil die ist mindestens genauso spannend. Und zwar unfertige Häuser. Was verbirgt sich dahinter?
Unfertige Häuser, die These, die basiert eigentlich darauf, dass man sagt, beziehungsweise die alte These ist diese, ich baue ein Haus, das ist ideal und ich weiß jetzt schon, wie jeder Raum perfekt sein muss, welche Größe der haben muss und optimiere die Fassade darauf hin. Und das ist ein Raum, der ist für alle Zeiten perfekt und es ist wie so ein Gesamtkunstwerk, das unveränderbar ist. Und die Realität ist aber die, dass sich einfach Nutzungsansprüche verändern. Und es war in der Baugeschichte absolut selbstverständlich, dass Gebäude immer weiter gebaut, adaptiert, verändert, aufgestockt wurden und so weiter. Und das versuchen wir jetzt bei Neubauten tatsächlich schon zu berücksichtigen und zu sagen, wir sehen unseren Beitrag als ein unfertiges Haus, das dann von den BewohnerInnen adaptiert werden und weitergebaut werden kann und somit die Nutzungsphase sich deutlich verlängert. Das Haus kann auch beispielsweise in Schichten aufgebaut sein, dass wir einzelne Teile der Technik austauschen und dennoch das Haus, die Tragstruktur, das Skelett bestehen bleibt. Und durch diese Strategie glauben wir einfach, dass die Lebensdauer unserer Strukturen sich deutlich verlängern kann. Und das sollte das Ziel sein von ArchitektInnen, wenn sie Neubauten machen, dass man einfach diese Möglichkeit gibt und nicht nur kurzsichtig plant, weil das führt dann zwangsläufig dazu, dass irgendwann sich Nutzungsansprüche verändern und dann das Gebäude, falls es nicht adaptiert werden kann, wird es rückgebaut und hat ein Lebensende. Und für den Fall, dass es adaptierbar ist, ist es einfach nach hinten ein offenes Ende und steht länger.
Jetzt wissen wir natürlich auch, dass die Realität ein bisschen anders aussieht und dass sehr, sehr viele Planende quasi körperlichen Schmerz empfinden, wenn der Bewohner einen Blumentopf irgendwo hinstellt. Also da muss man ja schon was aushalten können. Wie definiert ihr eure Grenzen oder welche Spielräume macht ihr auf?
Aus unserer Sicht, gute Architektur soll auch die NutzerInnen so die Möglichkeit geben, sich mit eigenen, sagen wir so, die Räume anzueignen. Und wir glauben nicht, dass Verhalten der Menschen in dem Raum alles vordefinieren sollte und dass man die Menschen nicht frei fühlt. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, die Räumlichkeit, was wir als Architekt ausdenken, sozusagen, dass es auch ein Zusammenspiel, ein Wechselspiel mit dem Nutzerin spielen soll. Und das sollte unserer Sicht sogar eher eine bereichernde für die Architekturebene sein und nicht so eher was schadet.
Aber vielleicht kann man auch dazu sagen, ich meine, wir sind jetzt ja ein junges Büro und das sind jetzt, sag ich mal, Gedanken, die wir aufgeworfen haben. Ich bin selbst gespannt, wie wir in 5 oder 10 Jahren drüber denken, wenn tatsächlich diese Adaptionen stattfinden. Weil es ist sicherlich so, dass jetzt gerade Träume davon oder haben sie sogar Ideen, wie manche Adaptionen, die man vielleicht landläufig als hässlich beschreiben würde, zu unseren Häusern kommen, sind der Überzeugung, dass die Struktur so kraftvoll ist, dass sie das vertragen. Aber da sind wir dann auch selbst gespannt, wie wir das dann in 5, in 10 oder 20 Jahren wiederum sehen.
Also wir sind an sich Architektur fast wie ein Mensch sozusagen, der kann sein, irgendwann manche Teile alter sich, es dort Möglichkeit haben, sich zu erneuern. Und auch, so wie Florian vorhin sagen, wir sehen genau die Interessante zwischen den verschiedenen Schichten der Architektur, wie zum Beispiel der Tragwerk im Laufe seiner Zeit sozusagen, das wahrscheinlich weniger Ende war, aber die Gebäudehülle würde sich veraltern, soll sich irgendwie dividierbar sein von dem Tragwerk zum Beispiel. Auch reden wir über die technische Anlage, dass wahrscheinlich die Änderungen werden noch öfter kommen als die Gebäudehülle. Und deswegen, der soll auch die Möglichkeit dabei geben, in der gewissen Zeitdauer sich zu updaten oder so. Und das ist aus unserer Sicht wichtig, dass ein Gebäude dadurch so lang wie möglich halten könne und ohne dass vorher alles wusste.
Wo wir gerade auch ziemlich viel dran studieren, ist, was ist das richtige Tragwerk für ein langlebiges Haus? Also wir bauen sowohl Skelettbauten, als auch Bauten mit tragenden Wandscheiben. Und jetzt ist die Frage, was davon ist das langlebigere und was davon ist das flexiblere? Ja? Natürlich naheliegend ist ja der Skelettbau, der ist flexibler, da kann man jede Trennwand umsetzen und alles ist möglich. In der Realität allerdings passiert das dann häufig doch nicht, dieses Umsetzen oder das Abrufen der Flexibilität oder die nächste Generation hat nicht die Fantasie. Und wir sind der Meinung, dass auch ein Bauwerk mit tragenden Wänden sehr flexibel sein kann. Beispielsweise ist unser Atelier jetzt hier in einem gründerzeitlichen Bau, das überhaupt als Wohnhaus geplant war. Da wurde nie eine Flexibilität vorgedacht, aber wir konnten es nachweisen, dass die Nutzung sich mehrfach geändert hat und dass das beispielsweise jetzt für ein Architekturbüro wahnsinnig gut funktioniert, was früher als Wohnhaus gedacht wurde und das Ganze mit minimalen Änderungen. Das heißt, ein Haus mit tragenden Wänden, mit relativ großen Räumen, also vielleicht für einen Wohnungsraum etwas zu großzügig, könnte man sagen, lässt sich aber in verschiedenen Weisen umnutzen. Das heißt, im Vergleich, wenn man sieht, ein Haus mit tragenden Wänden hat andere Anforderungen an die Flexibilität, nämlich jeder Raum sollte etwas größer sein, wie jetzt ein Skelettbau, bei dem als alle Wände nicht tragend sind und umsetzbar sind. Und beides hat seine Berechtigung und das versuchen wir gerade bei unseren eigenen Bauwerken zu untersuchen, wo jeweils die Flexibilität dann bleibt.
Da sind wir schon bei den Räumen ohne Eigenschaften, die ihr probiert, auch quasi bei eurem mittlerweile ja tatsächlich schon berühmten Haus Heunker in Pfaffenhofen. Wie sind da die Erfahrungen? Brauchen die jetzigen NutzerInnen Begleitung, sich diese gleichen Räume mit den gleichen Qualitäten ohne Eigenschaften irgendwie anzunutzen und sie zu interpretieren oder schaffen das die NutzerInnen, die jetzt da wohnen, selber? Gebt ihr denen Möblierungsvorschläge mit oder macht ihr da Wohnberatung?
Wir wollen genau diese Schritte von Anfang vermeiden. Also wir wollen selber, sagen wir mal so, den Nutzer die Chance geben, mit den Räumen was anzufangen. Und wir würden das eher so probieren, dass wir vielleicht in 2-3 Jahren hingehen, schauen mal, wie diese Räume, was wir vorgedacht haben, wie die Nutzer damit umgeht. Und ich glaube, diese vielleicht aus unserer Sicht als Architekt genau interessant zu gucken, wie weit ist unsere vorgedachte Idee in der Realität ankommt. Und deswegen wollen wir genau vermeiden, im Vorab eine genaue Idee zu sagen und dann gucken, was es genau passiert. Und das sehen wir fast wie ein Experiment aus unserer Sicht und wir sind sehr gespannt, was am Ende rauskommt.
Also können wir quasi schon mit dem zweiten Band rechnen, wo dann die Forschungsergebnisse drin festgehalten sind?
Kann man sagen, vielleicht später bauen wir fertige Häuser nur. Ne?
Aber können wir ganz kurz für unsere Zuhörer das Haus Heunkamp beschreiben? Weil wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wirklich jeder es schon gesehen hat.
Vielleicht beginnen wir die Geschichte mit unserem Bauherr. Also der ist eine Bauphysik, der macht so Energiezertifizierung für Gebäude. Seine ursprüngliche Idee, der will ein alternatives Modell gegenüber heutzutage sehr verbreitet WDVS-System, so ein alternatives Material, so nachhaltige Material, in dem Fall Strohballen sozusagen, ein Haus zu bauen im Musthaus, zu zeigen, wie das funktionieren könnte. Und sonst hat er fast keine Anforderungen an uns als Architekte und unsere einzige Bedingung ist, wir sollen diese als die einzige dem Material verwenden. Genau, und dann, wir waren damals junge Architekten, da schon viele Ideen und natürlich wollen wir in diesem Haus so viel realisieren wie möglich. Und deswegen haben wir das auch unsere viel Gedanken über Wohnungen der Zukunft gemacht, wie eine zukünftige Wohnung aussehen könnte. Vielleicht für die Zuhörerinnen, ich glaube, eine Besonderheit an diesem Haus ist, wir wollen genau vermeiden, vorher zu definieren, wo ist der Schlafzimmer, wo ist der Esszimmer, wo ist der Arbeitszimmer, sondern wir haben neutral Räumeinheit gemacht, dass alle 4x4 Meter quadratische Räume ist und die Nutzer kann selber entscheiden, wie das zusammengeschaltet und für welche Nutzung ist. Und das wollen wir genau die Flexibilität den Nutzer anbieten und auch wie Frau Florian Kaiser vorhin sagt, dass es im Lauf des Lebensdauers für die andere Nutzung auch möglich gestaltet werden. Das Haus ist irgendwie bekannt geworden durch diese nachhaltigen Materialien und darin haben wir an sich eher den Schwerpunkt auf diese wohnliche Idee versucht umzusetzen.
Vielleicht die Besonderheit ist die, dass wir die Vorgabe hatten, dass die Fassade nicht tragend ist aus Strohballen. Entsprechend haben wir ein Tragwerk gewählt mit Brettsperrholzwänden, mit Schotten und haben die einfach einem logischen Raster angeordnet. Und damit hat sich das auch ergeben, dass wirklich jeder Raum exakt die gleiche Größe hat. Haben uns dann auch entschieden, dass jeder Raum ein Fenster in der gleichen Größe hat und somit die Räume möglichst gleichwertig sind. Ja, sind natürlich immer noch kleine Unterschiede gibt's, da kommt man nicht drum rum, dass der eine Raum mit 2 Fenstern belichtet ist. Oder wir Balkone haben mit größeren Fenster, aber dennoch ist eine sehr große Nutzungsneutralität. Und das hat dazu geführt, dass dieses Haus, was ursprünglich als Doppelhaus geplant war, geschossweise teilbar ist. Also dieses Doppelhaus ist jeweils als 2 Maisonettwohnungen ausgebildet. Und die können ohne bauliche Eingriffe geschossweise geteilt werden. Und das hat halt den Vorteil, sag ich mal, im Erstbezug ist es eine Familie mit 2 bis 3 Kindern. Irgendwann ziehen die Kinder aus, gehen ins Studium und die Eltern wollen sich zurückziehen auf ein Geschoss und können ohne Probleme ein ganzes Geschoss abtrennen und getrennt vermieten. Und damit geht halt die Wohnfläche pro Kopf natürlich radikal runter im Vergleich zu dem klassischen Modell, wo ein Haus gebaut wird für eine Familie mit 2 Kindern. Vielleicht sind schon die Enkelkinder in Planung und alle sollen unter einem Dach wohnen. Und in der Realität ist es dann das Ehepaar, das in der Rente alleine da wohnt. Und genau das wollten wir durch diese Raumkonzeption vermeiden.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten These. Und zwar Permanenz und Kontinuität. Tabula rasa oder Schicht für Schicht neu denken?
Ja, also mit dem Tabula rasa tun wir uns tatsächlich schwer. Auch, sag ich mal, als Entwerfende tun wir uns ja schwer, wo anzufangen. Da muss man selbst ein Thema reinzubringen. Und wir haben tatsächlich eine riesen Liebe für die Schichtung, für das Finden eines tollen Bestandes, auf das wir dann aufbauen können. Beispielsweise wird dieses Jahr fertig eine Mehrzweckhalle in Ingerkingen wo es im Wettbewerb frei war, ob man einen Bestand zurückbaut und ein Tabula Rasa schafft oder den Bestand weiterbaut. Und wir haben eine Riesenfreude dran, diesen Bestand zu erhalten. Als Wettbewerbsbeitrag waren wir die, die mit Abstand am meisten behalten hatten, und bauen das weiter, weil wir einfach eine Riesenqualität erstmal darin sehen. Wir sehen dieses CO2, das natürlich darin gespeichert ist, diese graue Energie im Bestand. Und wir sehen aber auch auf einer ästhetischen Ebene einen Zugewinn in Bestanderhalt und Bestand weiterbauen, weil einfach so diese Synergie zwischen alt und neu sehr viel interessantere Räume und sehr viel überraschendere Architektur schafft wie ein reiner Neubau. Und daher sind wir da aus verschiedenen Gründen absoluter Fan vom Weiterbauen.
Manchmal klingt ein bisschen absurd. Also wenn wir als Architekt denken, wenn du ein Grundstück hast auf einer grünen Wiese, du kannst machen, was du willst. An sich ist, sagen wir mal so, zuerst mal viel Freiheit. Aber das ist nicht unbedingt für Architekten leicht, sagen wir mal, so eine richtige Lösung zu finden, weil es so viel Möglichkeit gibt. Und wir denken, wenn ein Ort schon was vorher Geschichte war und das für uns fast wie als ein Dialogpartner, dann fühlen wir viel leichter als Architekt sozusagen auf dieser Basis irgendwie weiterzuentwickeln. Und wenn wir dann irgendwie so eine Lösung finden, dann ist, okay, das passt einfach dazu. Vielleicht sind wir irgendwie aus dieser Richtung sozusagen für unsere Gestaltungssprache so sicher sind, wenn wir auf diese Basis weiter planen, als irgendwie Tabula Rasa alles möglich ist. Und ich glaube, das ist auch für uns irgendwie so eine, wie für die Überzeugung vielleicht für den Entwurfsentscheid.
Ja, das bekommt halt, sag ich mal, eine Verbindlichkeit. Also, sag ich mal, im Neubau, wenn alles möglich ist, man träumt ja immer so von einem Architekt, der mit der Zigarre da sitzt und dann mit einem dicken Stift irgendwie einen tollen Entwurf macht. Also, ich bin Fan von Oskar Niemeyer, der so entworfen hat, ja. Aber das ist zum Beispiel eine Entwurfsweise, die uns jetzt überhaupt nicht liegt, sondern wir versuchen immer gern aus einer Logik raus was zu entwerfen oder eine erste Idee zu haben und die dann konsequent weiterzuentwickeln. Und da ist einfach der Bestand so ein toller Entwurfspartner, Dialogpartner, wo man irgendwie selbst gar nicht mehr entwerfen muss, sondern man hat das Gefühl, wenn man lang genug sich beschäftigt, liegt der Entwurf auf dem Tisch und man muss ihn nur noch durchzeichnen. Und auch, sag ich mal, im Team, wir haben ja ein super Team mit jungen Architektinnen und Architekten, kann man im Dialog das halt super entwickeln, weil jeder ist auf Augenhöhe und hat seinen Bezugspartner Bestand und man ist dann relativ schnell sich einig, was der richtige Weg ist. Und dann geht es nicht mehr um Geschmack, sondern die Lösung liegt schon auf dem Tisch, man muss es nur noch durchzeichnen. Und das macht eine Riesenfreude.
Aber das Lustige ist, dass immer wieder diese alten Grands Seigneurs zitiert werden als Inspirationsgeber, aber dann die Realität sieht anders aus. Und man geht auch ganz anders mit dem um. Ist das also eine Generationenfrage?
Ja, vielleicht ist unsere Generation so, dass wir schon Angst haben vor dem Begriff Star-Architekt irgendwie. Das ist ja ein Schimpfwort mittlerweile. Und man möchte sich abgrenzen von dem Genie, der mit einem dicken Stift die tolle Entwürfe macht. Sondern man denkt eher dran, einfache, angemessene Lösungen zu erschaffen. Wenn ich zurückdenke, in unserem Studium gab es überhaupt keine Entwurfsangebote im Bestand. Und heutzutage ist es ja selbstverständlich für junge Studierende im Bestand zu entwerfen und da auch neue Entwurfshaltungen zu entwickeln. Das ist einfach genau der richtige Weg. Ja, ich glaube, da schwimmen wir mit auf dieser Welle.
Ich glaube, es vielleicht ist auch eine Kulturfrage. Ich glaube schon, dass heutzutage, wenn wir Architekten, wir haben wahnsinnig viel, sagen wir mal, so eine Überzeugungsarbeit letztendlich. Ich glaube, das ist die Architektur als Beruf schon viel anderes als aus meiner Sicht im Vergleich vor 30 Jahren oder so. Das ist so, man müsste fast für jede Dinge begründen, warum so ist. Und deswegen glaube ich schon, man merkt schon auch viele öffentliche Projekte inzwischen auch Partizipation oder so. Ich glaube, Architektur ist fast wie eine Reflex auf die Gesellschaft. Und ich glaube, dass wenn wir so sehr überzeugt sind von unserer Auswahl der Richtung sozusagen, tun es auch viel leichter, andere zu überzeugen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen anderes, als Architektur viel freier war und ist sehr begrüßt, als damals alles so frei Genie zu kommen. Und jetzt ist, glaube ich, eher so ein Beruf, das von der ganzen Gesellschaft getragen wird und deswegen die Überzeugungsarbeit aus unserer Sicht auch sinnvoll.
Du hast gerade schon den Begriff der Kultur benutzt. Jetzt kommt ihr beide aus, ich würde jetzt mal so sagen, unterschiedlichen Kulturen, die auch geografisch wie auch tatsächlich durch die kulturelle Prägung sehr, sehr weit auseinander liegt. Florian, du, glaube ich, aus dem Allgäu.
Schwabenland.
Kennt man doch vom Akzent.
Gubin, du quasi aus Fernost, China. Atala, erstmal die Frage, wo habt ihr überhaupt zusammengefunden und wie?
Also wir kennen uns ja tatsächlich seit dem ersten Semester im Studium. Und zu Beginn unserer Zusammenarbeit, also wir haben sehr viele Projekte schon im Studium gemeinsam gemacht, war die Herausforderung riesig, weil wir beide, sage ich mal, durch diesen unterschiedlichen Hintergrund verschiedene Haltungen schon hatten, eine gewisse Prägung aus der Kindheit hatten und zu der gleichen Entwurfsaufgabe komplett unterschiedliche Ansätze hatten und da zu Beginn wahnsinnig aufeinander crashed sind. Ja. Und es wurde auch tatsächlich am Anfang sehr häufig sehr laut, weil jeder hat natürlich gedacht, er hatte recht. Und wir haben irgendwann gelernt, dass wir diesen Konflikt genau nutzen können und versucht, in unserer Architektur Kontraste abzubilden. Das heißt, dass man nicht sagt, okay, jetzt gibt es so diese zwei Welten, man macht irgendwie so das Mischmasch dazwischen, sondern wir versuchen eher radikal, sag ich mal, die Welten herauszuarbeiten und so dann eine klare Architektursprache zu schaffen. Wahrscheinlich sieht man das mit am deutlichsten am Mikrohofhaus, das ja sehr stark von der chinesischen Architektur abgeleitet ist, also von dieser Hofhaustypologie, gleichzeitig absolut reduziert ist von den Quadratmetern. Und so hat man das mal genannt, das ist ein schwäbisches Häusle mit einem chinesischen Garten. Also in diesem gesamten Haus findet man sehr viele Kontraste. Und Kontrast in der Architektur ist zum Beispiel auch ein Thema, das uns sehr interessiert. Und das kommt sicherlich durch unsere zwei Hintergründe, kam das raus.
Ihr redet darüber auch in Vorträgen und sowas unter dem Motto East meets West. Gubin, was ist dein Blick da manchmal auch auf diesen Westen, in dem du jetzt arbeitest?
Ich kann vielleicht mit meiner ersten Kulturschock in Deutschland reden. Im ersten Semester, ich hatte es wahnsinnig schwer getan, so bei der Rundgang oder so, wie die Betreuer oder Professoren auf den Entwurf kommen, weil am Ende des Tages, man hört nur an sich Kritik bzw. Verbesserungsvorschlag. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist bei den Schwaben ganz normal, die loben einfach nicht. Also das ist ein Schritt, was ich ziemlich lange gebraucht habe zu gewinnen und was ich denke, was ist mit den Leuten hier los? Und ich glaube, das Leben fängt schon so an, also für mich mindestens ungefähr, genau, aber ich komme so ungefähr, so eine Alte war 22. Also man denkt schon, in der Alt, man hat irgendwie eine eigene Vorstellung von Leben, von der Welt, von den Menschen. Und in dem Moment, wenn du in eine andere Kultur kommst, dann denkst, alles, was davor für selbstständig gehalten ist, und dann plötzlich, die funktioniert ganz anders. Und das war für mich als Menschen ein interessanter Moment. Und doch gibt es andere Modelle, die auch ganz gut funktionieren. Und das ist, glaube ich, schon für mich als Denkweise öffnet es so ungefähr, dass man doch manche Dinge genau gucken, warum so ist. Und das bringe ich, glaube ich, für die Architektursprache auf jeden Fall. Vielleicht es muss eine Architektur deswegen auch nicht nur ein, sagen wir so, These behaupten, sagen, sondern auch mehr Möglichkeiten in die Architektur, sagen wir so, oder Gegensätzliches zu sagen. Das muss nicht unbedingt irgendwie so eine Behauptung rechtfertigen. Und deswegen, das ist diese Ebene, was wir von Kulturebene auf Architekturebene gern, sagen wir so, übertragen.
Nicht geschimpft ist gelobt genug, hat man hier gelernt.
Das genau.
Ist auch ein ganz schön radikaler Ansatz, ne? Immer zu sagen, dann schmeiße ich alles über Bord und fange nochmal neu an. Das muss man sich erstmal trauen, da muss man den Mut haben, oder?
Ich würde auch nicht sagen, dass es alle weggeschmissen haben. Ich glaube trotzdem, sagen wir so, für mich ist immer noch sehr stark Kulturwurzel, was es immer mich selber auch identifizieren oder mich wohlfühlen. Aber ich glaube schon, dass manchmal braucht eine gewisse, sagen wir so, eine offene Augen sozusagen für andere Dinge. Und ich glaube, das macht auch die Welt viel interessant.
In diesem Gespann und mit diesen Hintergründen würdet ihr euch jetzt quasi auch zutrauen, Projekte in China zu übernehmen?
Das ist inzwischen schwierig. Ich habe im Büro schon einen Spitzennamen. Ich bin der Schwabenese. Und ich kann eine Geschichte erzählen. Neulich habe ich über Weihnachtspause meine Eltern oder frühe Freunde besucht. Die waren alle sehr, sagen wir so, nach ein, zwei Stunden Tee trinken, sie alle überrascht, wie direkt ich geworden bin. Weil in China, man hört erst nach drei Runden deine echte Meinung, also dass man so die Direktheit, was die Deutsche sehr gerne sehen würde, für die Offenheit, Ehrlichkeit, dass es in China als eher meistens so eine Unhöflichkeit-Ebene abbildet. Und deswegen, mir ist erst dann bewusst, als ich bin so europäisch geworden ist, also nach 15, 16 Jahren, was ich vorher gar nicht wusste. Deswegen glaube ich, muss man wieder zurückgewinnen, wenn man ein China-Projekt machen würde. Aber ich glaube, langfristig wird auf jeden Fall, ist auch unsere Absicht sozusagen, dass es genau wahrscheinlich auch Büro interessant machen würde. Projekte an der Kultur, es muss auch nicht China sein. Und das sehen wir auf jeden Fall eine Absicht von uns, dass nicht nur im deutschen Sprachraum unsere Projekte.
Ja, dann bauen wir doch mal ein Fachwerkhaus in China, oder?
Ah, da haben sie doch schon einige geklaut aus Bad Hallein, ganze Städte quasi gemacht. Aber natürlich kann man das auch noch besser machen. Aber das ist eine wunderbare Überleitung zu unserer Schlussfrage. Am Schluss gibt es nämlich immer eine persönliche Frage. Und eben sind ja schon ein paar Namen gefallen. Florian, du hast schon gesagt, Oskar Niemeyer. Ich war mal in Brasilien und ich habe immer nach dem Oskar Niemeyer gefragt. Und alle haben mich immer angeguckt wie ein Auto. Und bis einer mal gesagt, ah, Niemeyer. Und da wusste ich, ah, okay, die Welt ist anders. Also, wenn ihr die Möglichkeit hättet, dead or alive, mit welcher Person des Zeitgeschehens würdet ihr gerne mal einen Tag im Leben tauschen? Oder hättet ihr gerne einen Tag im Leben getauscht? Muss kein Architekt sein.
Ihr müsst euch auch nicht abstimmen, ihr könnt unterschiedliche Personen benennen.
Ich glaube, es sind an sich zwei Gedanken jetzt gleichzeitig, soll man in den Kopf. Also einerseits natürlich, man hat ein Leben und möchte so viel wie möglich, sagen wir so, erlebt haben, probiert haben. Und gibt es wahnsinnig viele Menschen, was mit denen einen Tag austauschen würde. Aber mein zweiter Gedanke ist, ich weiß gar nicht, ob ich einen Tag mit denen tauschen würde und danach noch ich überhaupt bin, so ungefähr. Und das meine Zweifel, ob das wieder eher so eine Hinderung ist, dass man nicht mehr du selber bist, weil du andere Leben schon hast oder so. Und manchmal sogar, dass du bist, nur ein Leben verbringen könnte sogar eine Bereicherung sein, ohne die andere Möglichkeit zu wissen.
So philosophisch waren wir schon lange nicht mehr. Mehr davon.
Ich kann eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt eine chinesische Philosophie, heißt Zhuangzi. Der hat einmal geträumt, irgendwie in Träumen andere Leben zu haben. Der ist ein Schmetterling geworden oder so. Und dann ist er wach geworden. Und der hat irgendwie sein Leben mit Traum irgendwie sein. Das könnte er gerade in den Traum sein, um das geträumt zu haben, so ungefähr. Und seine These war, dass alles, was wir leben, fast wie eine Illusion sozusagen und was wir fest haben, ist gerade im Moment. Und deswegen glaube ich, mein Leben mit anderen Menschen zu tauschen, wahrscheinlich eher an sich interessanter Ansatz. Ja, kann man das vielleicht mal als Experiment machen.
Du darfst auch ein Gegenstand werden, wenn du möchtest.
Aber jetzt hat Florian eigentlich auch genug Bedenkzeit gehabt, um noch was zu sagen.
Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre ich gern in Paris in den 20er Jahre. Ich glaube, das war eine wahnsinnig tolle Zeit, wo man Architekten, Künstler alle zusammen neue Ideen entwickelt hatte und wo man gemeinsam so diesen Aufbruchstimmung hatte und das Gefühl hatte, ich kann die Welt verändern mit der Architektur. Ich glaube, da wäre ich gern mal dabei gewesen, abends auf einer Party und hätte mich mit den Zeitgenossinnen und Genossen dort unterhalten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, auch für 2024, das Vorhaben, mit anderen gemeinsam vielleicht an eine positive Zukunft noch zu glauben und gemeinsam für etwas Neues zu sein. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit und eure Gedanken, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben in die unfertigen Häuser. Und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wir vielen Dank, bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.